drei Stammkräfte, die sich alle drei an den SC Paderborn verlieren. Das ist eigentlich quasi eine halbe SC Paderborn-Folge inzwischen.
Eine Sache, auf die wir uns, glaube ich, alle einigen können, ist, dass wir gerne Vereine nehmen, bei Football Manager jetzt zum Beispiel, dass wir gerne Vereine nehmen, die unten angefangen haben oder jetzt ganz unten sind, zum Beispiel dritte, zweite Liga, und dann sie hocharbeiten wollen in die Europa League, in die Champions League. Wenn wir jetzt schon beim Thema zweite Liga sind, welche Teams, lieber Jonas, hast du denn schon mal, die jetzt aktuell in der zweiten Liga spielen, schon mal gespielt oder schon mal zu Glory geführt?
Also zu Glory geführt habe ich, glaube ich, die wenigsten. Das ist das große Problem in der ganzen Geschichte. Aber ich habe es bei einigen versucht. Zum Beispiel bei Magdeburg, den Neuaufsteiger in die zweite Liga diese Saison. Oder auch bei Hannover 96. Und auch beim 1. FC Kaiserslautern, zu dem wir auch noch später zu sprechen kommen. Aber ich habe bis auf zwei Erstliga-Aufstiege mit Kaiserslautern, mit Hannover und mit Magdeburg aus der dritten in die zweite eigentlich nie wirklich was erreicht. Also ein Titel ist nicht mehr rumgesprungen. Aber ich habe sie auch nie zu Ende geführt, die ganzen Sachen. Das ist natürlich das Problem. Nicht, dass ich ein schlechter Manager wäre. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, also ich als bekennender HSV-Fan habe bis jetzt in den Football-Manager-Teilen nur den HSV gespielt. Den habe ich auch in meinem aktuellen Save nach einem direkten Aufstieg natürlich, nach 2 Jahren in der Bundesliga auch zum Europa-League-Titel geführt. Jetzt spielen wir Champions League und haben da die ersten beiden Partien gegen Monaco und gegen Ajax gewonnen. Und dann mal sehen, wie es jetzt so weiterkommt. Die südamerikanischen Talente bringen mich weit nach vorne auf jeden Fall.
Ja, ihr stellt euch jetzt bestimmt die Frage, wer sind eigentlich diese beiden Holzköpfe, die euch da aufs Ohr quatschen? Genau, also mein Name ist Jonas, ich komme aus der Nähe von Hannover und bin auch Hannover 96 Sympathisant. Nicht Die-Hard-Fan, aber ich halte schon mit dem Verein. Und ich sitze hier mit dem lieben Lennart, der sich jetzt auch vorstellen möchte.
Genau, ich bin der Lennart, bin gebürtiger Hamburger und nicht so wie Jonas Sympathisant von Hannover, sondern ich bin Die-Hard-Fan von dem HSV, von dem Hamburger SV. Und versuche natürlich objektiv zu bleiben in diesem Podcast, was an der einen oder anderen Stelle wahrscheinlich eher schwierig wird. Aber ich gebe mein Bestes und denke, dass wir das sehr gut hinbekommen. Und im Allgemeinen mit diesem Podcast ist es unsere Idee, nicht einfach drauf loszureden, wie man es aus den meisten Podcasts kennt, so hey, lass mal einen Podcast machen, ich rede gerne. Nein, sondern wir haben schon einen gewissen Plan dahinter. Wir wollen gerne die zweite Liga näher beleuchten, wollen Hintergründe liefern, die es aktuell nicht so gibt, und wollen einfach schauen, dass wir damit vielleicht den einen oder anderen netten Gast auch noch dazu bekommen und dann euch, den Zuhörern, einen guten Überblick über die Spieltage verschaffen.
Genau, und deswegen starten wir heute eigentlich auch direkt mit den drei Aufsteigern, haben wir uns gedacht, die drei neuen Mannschaften in der zweiten Bundesliga, die aus der dritten Liga aufgestiegen sind. Und starten wollten wir da mit dem 1. FC Kaiserslautern, die sich in der Relegation gegen Dynamo Dresden durchgesetzt hatten und zuvor Dritter geworden sind, natürlich dann in der dritten Liga. Genau, also wir fangen erstmal ganz grundsätzlich an. Vielleicht haben ja auch einige die dritte Liga gar nicht genau verfolgt. Bei Kaiserslautern ist seit der Relegation ein neuer Trainer im Amt. Davor war es Marco Antwerpen, hat über die reguläre Saison die Mannschaft geführt. Für Relegation hat sich der Verein dann aber umentschieden und hat dann Dirk Schuster als Trainer installiert, den ihr vielleicht aus Aue kennt oder auch aus Augsburg. Und auch bei Darmstadt war er eine Zeit lang in der ersten Liga Trainer. Also ein Trainer mit reichlicher Erfahrung, der dann auch eben in der Relegation es geschafft hat, Kaiserslautern zurück in die zweite Liga zu führen. Das Hinspiel ging 0 aus, das Rückspiel dann 2-0 gewonnen in Dresden. Und genau, also meistens stellt Schuster eben in einem klassischen 4-2-3-1 auf, was eigentlich inzwischen ja eine sehr, sehr gewöhnliche Aufstellung ist im Fußball, also keine großen Experimente. Ab und zu sieht man mal eine Dreierkette bei ihm, aber oftmals ist eben diese klare Viererkette bei ihm vorhanden. Und an sich ist natürlich ein Aufsteiger, besonders wenn er durch die Relegation aufgestiegen ist, eigentlich immer Abschiedskandidat Nummer 1. Neben natürlich den anderen Aufsteigern, die es dann in die zweite Liga gibt. Lennart, erstmal so eigentlich eine direkte Frage an dich. und hau einfach raus, welchen ungefähr. Also denkst du, Kaiserslautern kann überhaupt den Klassenerhalt schaffen oder traust du ihnen das überhaupt nicht zu und denkst, die steigen sowieso sofort wieder ab?
Nee, das denke ich jetzt nicht. Also ich habe, also Kaiserslautern hat mich schon überzeugt. Sie waren ja auch sehr gut vertreten jetzt in der Rundliga und waren auch eigentlich auf dem Weg, direkt aufzusteigen, haben dann am Ende der Saison halt ein bisschen die Puste verloren, sage ich jetzt mal, und dadurch dann auch Antwerpen gefeuert, was für mich immer noch sehr, sehr kurios war, dass du vor der Relegation direkt einen Trainer feuerst. Und hinter den Kulissen ist da, glaube ich, das ein oder andere Problem, weil Aufsichtsrat Fritz Fuchs ist halt auch zurückgetreten vor der Relegation. Also da bin ich gespannt, was hinter den Kulissen so abgeht, ob man da noch genauere Inhalte erfährt in naher Zukunft. Aber ich denke, dass die auf jeden Fall eine realistische Chance haben, weil in der zweiten Liga kann jeder jeden schlagen. Das gleiche ist bei den Aufsteigern genauso. Also wir haben das auch schon mal gesehen, dass ein Paderborn von einem Abstieg in der dritten Liga fast, wo sie hätten absteigen sollen, aber dann durch 1860 gesichert wurden, dann in die zweite Liga aufgestiegen sind direkt und dann auch direkt wieder in die erste. Also da ist alles möglich und da würde ich jetzt nicht sagen, dass die auf jeden Fall chancenlos sind und ich bin gespannt, was sie zeigen in der nächsten Saison und freue mich auf den FCK, insbesondere auf die Fans und natürlich den Betzenberg.
Genau, du sprichst es auch schon an, echt das klassische Beispiel SC Paderborn, auch Kaiserslautern ist ja in der Saison 2021 nur ganz knapp dem Abstieg in die vierte Klasse entrungen und haben eben jetzt ja diesen etwas komischen Deal gemacht, dass sie halt Antwerpen direkt vor der Relegation feuern, also quasi dem Trainer, der die Mannschaft so ein bisschen aufgebaut hat, kann man sagen, nicht das Vertrauen schenken, sondern eben einem erfahrenen neuen Dirk Schuster dann und jetzt auch mit ihm in eine neue Saison halt gehen, der dann eben auch quasi das Ziel geschafft hat, eben aufzusteigen, am Ende die Relegation zu gewinnen. Und ja, wie eben schon besprochen, meistens ja eben in 4-2-3-1 und so richtig viele Abgänge hat zum Beispiel auch Kaiserslautern bisher gar nicht zu verbuchen. Also oft ist es ja so bei Aufsteigern, dass die Mannschaft oft leer gekauft wird, dass viele, die irgendwie ja, Ambitionen gezeigt haben, auch höherklassig zu spielen, dass die oft von anderen Vereinen weggekauft werden, die vielleicht irgendwie einen jungen Spieler oder so brauchen. Bei Kaiserslautern ist bisher eigentlich von den richtigen Stammkräften nur der Keeper gegangen, nämlich zum HSV mit Matteo Raab. Andererseits haben die eben dann mit Andreas Lute also einen Ersatz verpflichtet. Ich glaube, das ist schon ein Statement, dass der SC Kaiserslautern so einen Keeper verpflichten kann, der in der abgelaufenen Saison eigentlich größtenteils die Stammkraft bei Union Berlin war, natürlich dann abgesägt wurde oder quasi beziehungsweise seinen Stammplatz verloren hat dann. Aber sonst halt ein Keeper ist mit reichlich Erstliga-Erfahrung, der jetzt in der zweiten Liga bestimmt noch, auch wenn er ein hoch fortgeschrittenes Alter erreicht hat, auf jeden Fall ein Rückhalt sein kann, bei einem Zweitliga-Aufsteiger wohlgemerkt. Finde ich schon bemerkenswert. Zum anderen ist zum Beispiel auch Ben Zulinski gekommen von Aue, der den Schuster kennt eben aus Aue, der viel Erfahrung auch in der zweiten Liga hat und teilweise auch, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, auch in der ersten Liga schon mal eine Saison gekickt hat.
Ich glaube, da liegst du richtig. Ich glaube, der hat bei Paderborn dann auch gezockt.
Genau, richtig. Bei Paderborn hat er ja, glaube ich, 3-4 Jahre gespielt, auch währenddessen die halt in der ersten Liga waren. Das ist schon wieder die Parallele zwischen, zwischen Paderborn und Kaiserslautern. Genau, aber prinzipiell ist der Kader nicht unbedingt stark verändert.
Klar, ein paar Geilen. Wir haben noch den Götze haben sie verloren, das sollte, glaube ich, auch nochmal erwähnt werden, den sie von Augsburg ausgeliehen haben.
Genau.
Simon Steele geht zurück zu Hannover, stand jetzt, aber der hat jetzt auch letzte Saison kaum gespielt, 6 Spiele nur. Aber halt ein Götze ist, glaube ich, nochmal ein Verlust, den du kompensieren musst. Aber ich denke, wie du schon gesagt hast, ist jetzt kein großer Name dabei, wo du sagst, oh shit, da sollte man jetzt Angst vor haben, keine, vor allen Dingen die meisten Abgänge sind bis jetzt ablösefreie Abgänge, wo das Ziel noch unbekannt ist, heißt, da wurden die Verträge nicht verlängert und sonst ist die Transferphase ja noch relativ früh, Saison geht zwar schon in 4 Wochen los, aber da wird sich noch einiges tun und ich denke auch, dass sich beim FCK was tun wird.
Genau, und Götze ist auch immer noch im Gespräch, dass er vielleicht auch noch ein weiteres Jahr als Laie oder auch vielleicht als Festverpflichtung nochmal bei Kaiserslautern ausschlägt. Zum anderen hat jetzt Dirk Schuster hat angekündigt, dass er noch auf jeden Fall 2-3 neue haben möchte. Zum anderen halt einen Stürmer, einen neuen, der Terence Boyd, dem ja eigentlich designierten Star von Kaiserslautern, wenn man es so sagen möchte, ein bisschen Konkurrenz machen soll vorne in der Sturmspitze. und ihn auch so ein bisschen nochmal antreiben soll. Denn auch bei Boyd weiß man ja nicht unbedingt, kann er zweite Liga oder wird er genauso funktionieren wie in der dritten. Und zum anderen zum Beispiel auch ein neuer Rechtsverteidiger soll noch kommen. Glaubst du auch prinzipiell, dass es etwas Gutes, dass eben der Kader so zusammenbleibt bei Kaiserslautern? Also dass eben diese Kontinuität gegeben ist, obwohl sie jetzt eigentlich immer noch einen neuen Trainer haben, der jetzt zwar auch eine komplette Vorbereitung gekriegt hat, aber trotzdem erstmal auch sein System nochmal komplett implementieren muss.
Ja, also ich glaube, das ist wirklich das Interessante. Also es ist sehr gut, dass sie die Mannschaft zusammenbehalten haben, weil dann kannst du aus dieser Teamchemie, die Bestand aus der letzten oder aus der letzten besteht, kannst du was aufbauen und jetzt wird sich zeigen, ob Dirk Schuster die richtige Verpflichtung war. Ja, er ist schon mal mit Darmstadt damals aufgestiegen. Ja, er ist ein guter Trainer, aber passt er zum FCK? Das wird sich jetzt im Laufe dieser Saison zeigen. Und mit ein, zwei, wie es der Trainer schon gesagt hat, mit ein, zwei richtigen guten Neuzugängen, die dann auch perfekt passen, könnte das, glaube ich, was werden. Also ich bin auch der Meinung, dass sie beim Angriff noch zulegen müssen, weil darauf wird es dann im Endeffekt ankommen, wenn das mit Boyd nicht klappt, dann stehst du halt da irgendwann und hast dann keinen Nummer 1 Stürmer, sage ich jetzt mal. Und es wird interessant. Also ist, glaube ich, nicht nur wegen den Fans und so, ist Kaiserslautern ein interessanter Verein für die nächste Saison. Aber da kann, das ist auch wieder so eine Range, da kann, glaube ich, bei denen alles passieren. Die können ins obere Tabellenmittelfeld eingreifen, aber auch im Abstiegskampf tief drin sein. Also da ist eine Prediction wirklich, wirklich schwierig.
Das ist ja allgemein in der zweiten Liga einfach so, dass jede Saison eigentlich neue Wundertüten gibt. Ein Verein kann auf einmal abstürzen vom sechsten in Abstiegskampf oder halt Aufsteiger, wie man es ja oft auch gesehen hat, zum Beispiel Paderborn. Wir sprechen schon wieder von Paderborn, dass sie halt als Aufsteiger direkt in den Aufstiegskampf eingreifen. Das ist ja auch das Schöne an der Liga, dass man halt eigentlich vor der Saison, es ist einfach schwierig ist, Predictions über irgendwelche Tabellenpositionen oder Tabellenregionen, wo ein Verein landet, abzugeben, weil einfach, ja, es einfach nicht wirklich möglich ist, eine fundierte Prognose abzugeben. Wo ich noch drüber sprechen wollte, ist auf jeden Fall der Spielplan von Kaiserslautern, der ihnen, finde ich, zugutekommt auf jeden Fall erstmal. Okay, sprechen wir den Elefanten im Haus an. Sie haben das Eröffnungsspiel auf dem Betzenberg. Am 15.07. startet die neue Saison. Am Freitag um 20.30 Uhr gegen Hannover 96. Dirk Schuster hatte schon bereits bevor der Spielplan dann rauskam angekündigt, dass es ein Traditionsduell geben wird. Ich hatte eher dann mit dem HSV gerechnet nach der Aussage, muss ich sagen. Aber natürlich...
Ich persönlich auch, weil der HSV hatte extra angegeben, dass sie am ersten Spieltag auswärts spielen wollen, da es noch ein Konzert irgendwie gibt an dem Wochenende, am ersten Spieltagswochenende, wodurch sie den Rasen dann noch für den zweiten Spieltag dann verbessern wollen. Und ich war felsenfest davon überzeugt, dass das Eröffnungsspiel Kaiserslautern gegen den HSV sein wird. Jetzt ist es Hannover geworden. Ich bin vielleicht ein bisschen enttäuscht, aber dennoch ist es, glaube ich, ein guter Gradmesser für den FCK, um zu sehen, was sie in dieser Saison erreichen können. Hannover, für mich bis jetzt, ohne jetzt allzu sehr auf Topic zu gelangen, hat auf jeden Fall die Transferphase bis jetzt, bis zum 19.06. um 14.15 Uhr gewonnen, da sie sehr gute Transfers gemacht haben und auch auf dem Trainermarkt gut zugegriffen haben.
Genau, man muss aber auch festhalten, die Saison, es geht in unter einem Monat los und Hannover hat jetzt erst zwei Testspiele und die halbe Mannschaft ist neu. Neuer Trainer, die müssen sich auch erstmal über Spielpraxis ein bisschen finden. Und ich glaube, das ist für Kaiserslautern ganz gut, dass sie halt auch einen Gegner finden, der vielleicht am ersten Spieltag noch gar nicht so eingespielt ist, wie es Hannover vielleicht am 11. oder 13. oder sonst was Spieltag wäre. Ich glaube nämlich, dass man dann auch heim unter dieser Kulisse, die Fans werden ausrasten beim ersten Heimspiel wieder in der zweiten Liga nach ein paar Jahren, dass man da, glaube ich, echt die Möglichkeit hat, ein Upset zu schaffen, dass man da den Favoriten aus Hannover auf jeden Fall schlagen kann. Auch das muss man natürlich sagen, Hannover wird als Favorit in diese Spiele hineingehen, als ja eigentlich selbsternannter Aufstiegsfavorit oder einer der Aufstiegsfavoriten, sagen wir es so. Und Kaiserslautern, klar, aber wenn die da schon das Spiel gewinnen oder zumindest einen Punkt zu Hause behalten, kann das natürlich auch ein Moralboost ohne Ende sein. Denn auch danach, dann geht es auswärts nach Kiel. Ist auch ein sehr offenes Spiel. Kiel immer so ein bisschen eine Wundertüte, ob die jetzt wirklich nach oben angreifen oder ob die wie eine abgelaufene Saison eher ein bisschen in der unteren Region zu Hause sind. Dann im DFB-Pokal gegen Freiburg. Lassen wir das mal außen vor, aber danach gibt es gleich wieder zwei Heimspiele. Das heißt dann, also gegen gleich wieder zwei Heimspiele, einmal gegen St. Pauli und dann gegen den SC Paderborn am dritten und am vierten Spieltag. Das heißt, innerhalb von vier Spieltagen spielen sie dreimal zu Hause. Und ich glaube, dass man da einfach eine Atmosphäre mitnehmen kann, die ja auch der Mannschaft so einen Schub gibt. Und wenn man dann halt einen guten Start hat, gut, das ist nicht immer ein Gradmesser. Dynamo Dresden ist auch gut reingestartet in die letzte Saison und am Ende stand der Abstieg da. Aber das muss ja nicht immer so sein. Ich glaube, wenn man aus den ersten 3-4 Spielen da schon mal zumindest 3-4 Punkte holt, dass man zumindest einen Sieg vielleicht auch erringt und vielleicht noch einen zweiten, dann kann das auf jeden Fall eine gute Grundlage sein für die Saison. Weil, wie du schon sagtest, in der zweiten Liga, es kann eigentlich jeder jeden schlagen.
Ja, genau. Und wie gesagt, also ich freue mich wirklich auf dieses Eröffnungsspiel, weil es halt einfach wirklich, glaube ich, ein Gradmesser für beide Mannschaften sogar ist. Hannover muss dieses Spiel gewinnen. Aber ob sie es dann werden im Endeffekt, werden wir dann am 15.07. sehen. Kommen wir jetzt zum zweiten Verein, der aus der zweiten Liga, aus der dritten Liga in die zweite Liga aufgestiegen ist. Das ist mein Verein, was am nächsten zu meinem Standort gerade ist Eintracht Braunschweig. Die sind mit 64 Punkten aufgestiegen. Ein Punkt mehr als Kaiserslautern geholt und waren die ganze Saison im Aufstiegskampf involviert und seit Spieltag 18 auch ununterbrochen auf einem der Top 3 Plätze. Sie entwickeln sich in den letzten paar Jahren ein bisschen zu so einer Fahrstuhlmannschaft, sage ich mal, haben die Relegation auf jeden Fall mal gegen Wolfsburg gespielt zur Bundesliga, haben die dann verloren und sind dann irgendwann abgerutscht in die dritte Liga vor 2 Jahren, beziehungsweise vor einem Jahr. Und haben dann den direkten Wiederaufstieg geschafft. Das schafft auch nicht jede Mannschaft, wenn man zum Beispiel Würzburg anguckt, die aus der zweiten Liga abgestiegen ist, die sich dann in dem Abstiegskampf der dritten Liga dann auf jeden Fall eher gesehen haben als im Aufstiegskampf. Und wird interessant, Braunschweig habe ich bis jetzt als schwächste Mannschaft bei mir auf dem Papier in dieser Saison. Bin auch nicht so ein Fan von der Mannschaft, aber da ist auf jeden Fall Room, mich zu überzeugen und können auf jeden Fall mal zeigen, was in ihnen steckt. Letzte Saison war Leon Lauterbach deren Top-Torjäger mit 12 Toren und sie haben auch das wichtige Dreieck, sage ich jetzt mal, mit den Leistungsträgern Multop, Schulz und Stompf. Mit den drei haben sie jetzt zur neuen Saison verlängert und haben Luke Ihorst fest verpflichtet, der letztes Jahr auf 20 Partien im blau-gelben Trikot gekommen ist. Darüber hinaus haben sie sich auch noch von Bochum, von der Bundesliga-Mannschaft verstärkt. Da haben sie sich den Rückkehrer geholt, sage ich. Saulo Dekali haben sie zurückgeholt. Der hat schon mal bei Braunschweig gespielt in der zweiten Liga, nachdem er dann, oder danach ist er dann nach Belgien gewechselt zu Brügge und kam in der letzten Saison bei Bochum nur auf ein Bundesligaspiel. Von daher war auch ein bisschen länger verletzt, aber war dann klar für ihn der Schritt wahrscheinlich, dass er in der Zukunft nicht mehr allzu viel Spielzeit sieht und wurde ihm wahrscheinlich nahegelegt, einen neuen Verein zu suchen. Dann haben sie sich noch verstärkt mit Anton Donkor von Waldhof Mannheim und für mich erwähnenswert Ron Torben Hoffmann von Bayern 2. Da wird es für mich interessant sein, wie es jetzt in der Vorbereitung wieder Plan mit ihm ist, ob er direkt die Nummer 1 sein wird oder ob es im Trainingslager in der Sommervorbereitung einen Zweikampf mit Fasic gibt, der letzte Saison fast jedes Spiel gemacht hat. Und auf der Abgängeseite gibt es Kubilanski, Stüter, Mai und Bauer, bei denen der Vertrag ausgelaufen ist, die nicht verlängert wurden, und das Leihende von Konzbruch, Müller und Hartmann. Insbesondere bei Kubilanski ist es, glaube ich, ein Verlust, auch wenn er jetzt in der letzten Saison nicht mehr so die entscheidende Rolle gespielt hat, ist er, glaube ich, dennoch ein guter Fußballer, aber wahrscheinlich nur für die dritte Liga und in der zweiten Liga wäre er wahrscheinlich eh nicht wichtig geworden, hat auch in den letzten beiden vergangenen Saisons in 28 Einsätzen nur 2 Tore geschossen und ja, sonst, wie ist deine Meinung von Braunschweig, Jonas?
Ja, also ich teile auf jeden Fall deine Meinung, dass das eigentlich der schwächste Kader auf dem Papier ist in der zweiten Liga bisher, zumindest jetzt, Stand jetzt. Ich meine, die Transferphase geht noch knapp 2,5 Monate, aber ich glaube nicht, dass da jetzt noch der entscheidende Punkt kommen wird, dass man Braunschweig auf einmal deutlich höher einschätzt. Also im Gespräch sind zum Beispiel Keita Endo von Union, nochmal für die Außen, das wäre bestimmt ein interessanter Spieler mit Erstliga-Erfahrung, die er aber eigentlich nie wirklich gezeigt hat bei Union. Klar, zweite Liga wäre dann auch nochmal ein anderes Pflaster, wo vielleicht so ein Spiel auch besser funktioniert. Anthony Uccia ist im Gespräch für die Sturmspitze. Ich glaube, das wäre schon als Konkurrent oder vielleicht auch als Addition zu Lauberbach, wäre das, glaube ich, ein sehr interessanter Deal, dadurch, dass Uta klar in den letzten Jahren so ein bisschen seine Schwierigkeiten hatte, aber trotzdem halt schon gezeigt hat, dass er einen Torriecher hat, dass er seine Tore machen kann. Und auch Pascal Köpke ist noch im Gespräch. wäre bestimmt auch ein interessanter Spieler, weil es muss irgendwie noch ein bisschen was in der Offensive passieren, finde ich. Die Defensive ist jetzt mit Dekali, klar muss man sehen, der hat jetzt lange nicht gespielt und auch lange nicht wirklich in Deutschland zeigen können, was er jetzt eigentlich kann, aber er kennt den Verein an sich schon, er ist ein erfahrener Spieler, ich glaube, der kann auch sofort weiterhelfen. Donkor soll auch eigentlich schon eine Stammkraft werden, zumindest wenn man so ein paar Braunschweig-Fans trauen kann, dann soll er eigentlich Kieski direkt ablösen hinten links, aber sonst, ja, die Mannschaft braucht eigentlich wirklich nochmal so ein, zwei neue Leute, besonders auch in der Offensive, um da eigentlich konkurrenzfähig zu werden. Also besonders, wenn man auf dem Papier die Aufstellung auch zu den anderen Aufstellern sieht, ist, glaube ich, einfach Braunschweig die Mannschaft, die da irgendwie so am unaufregendsten ist, wo man sich so denkt, so, ist das wirklich schon zweite Liga? Sind nicht wirklich viele Spieler, die schon mal in dem Niveau, also auf dem Niveau gespielt haben? Und um auch nochmal Hoffmann anzusprechen, ich glaube, dass er eigentlich direkt die Stammkraft wird. Fasic ist jetzt schon sehr alt und ich glaube, das wäre, klar, ein Teuter kann auch mal ein paar Jahre älter sein, aber ich glaube, das wäre jetzt ein guter Moment, um irgendwie auch mal die Handschuhe an einen Neuen abzugeben quasi. Und besonders Hoffmann, ja, er hat jetzt in Sunderland gespielt, die abgelaufene Saison. Die sind ja aufgestiegen in die Championship in England. Ich glaube aber, dass er eigentlich auch zu einem Zweitliga-Aufsteiger geht, wenn er da auch Spielzeit versprochen bekommen hat. Klar ist natürlich nochmal, wenn er einen Zweikampf dann verliert gegen Fasic, sollte natürlich auch der bessere Keeper am Ende im Tor stehen. Aber ich kann mir eigentlich sehr gut vorstellen, dass Hoffmann am ersten Spieltag direkt im Kasten steht.
Ja, genau, da schließe ich mich an. Also es würde mich wundern, wenn Fasic sich im Endeffekt durchsetzen sollte, aber wenn es dann so passiert, dann ist es so. Das, auch hier müssen wir natürlich wieder auf den Spielplan schauen und Braunschweig hat direkt am ersten Spieltag ein Heimspiel. Und zwar, ich sag's jetzt mal so, es ist wahrscheinlich so, gegen den Favoriten aus der zweiten Liga aktuell, gegen den in der Relegation gescheiterten HSV. Sie haben auch in der letzten Saison gegen den HSV gespielt, obwohl sie in unterschiedlichen Ligen waren. Da gab es ein Duell an der Hamburger Straße im DFB-Pokal in der ersten Runde. Das ging 2-1 für den HSV aus. Jedoch war das Spiel, ich will jetzt nicht sagen, dass der HSV komplett dominiert hat, was nicht stimmt. Es war auch nicht ausgeglichen, aber es war auf jeden Fall so, dass Braunschweig den HSV richtig gefordert hat und ist dann auch durch Luke Ihorst kurz vor der Halbzeit auch zum verdienten Ausgleich gekommen, meiner Meinung nach. Haben dann im Endeffekt jedoch 2-1 verloren, weil Robert Glatzel dann doch noch das Tor getroffen hat. Und ich denke, es ist ein Gradmesser auf jeden Fall für Braunschweig, inwiefern, was sie zeigen können in dieser Saison. Sie werden auf jeden Fall nicht mit Punkten rechnen, würde ich jetzt mal von ausgehen. Und aus HSV-Sicht gesprochen, aus HSV-Fansicht gesprochen, ist das ein schöner Auftakt, weil bereits angesprochen, hast du kein Auswärtsspiel oder hat man ein Auswärtsspiel, weil heim ist es noch nicht möglich durch ein Konzert. Und ich denke, es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo der HSV die 3 Punkte einsacken muss, da die Mannschaft aktuell noch zusammen bleibt in ihrem Kern und einfach zeigen kann, dass da eine gewisse Kaderchemie vorhanden ist und dann auf jeden Fall gut in die Saison starten müssen.
Ja, der Spielplan von Braunschweig ist eigentlich sehr interessant, weil das in den ersten 8 Spieltagen eigentlich es ausschließlich, bis auf vielleicht Holstein Kiel, ausschließlich Mannschaften sind, die eigentlich aufsteigen wollen oder die potenzielle Aufsteiger sind. Hamburg, Heidenheim, Darmstadt, Düsseldorf, Bielefeld, Nürnberg, Hannover. Das ist schon ein sehr straffes Programm für einen Aufsteiger, kann aber eben auch eine Herausforderung sein, wenn man da es halt schafft, ein paar Punkte zu sammeln. Und es ist halt die Chance, besonders in der zweiten Saisonhälfte dann kommen halt zum Ende der Saison eigentlich die leichteren Gegner, wenn man dann vielleicht auch auf Punkte wieder angewiesen ist. Ein vermeintlich leichteren Gegner, sagen wir es mal so, mit Sandhausen, Rostock, Regensburg, die dann eher so an den Spieltagen 14, 15, 16, 17 kommen. Aber man muss eben dieses harte Programm irgendwie jetzt erstmal überwinden, was man in den ersten Spieltagen hat, wo halt auch die Gefahr besteht, dass man nach 8, 9 Spielen da halt dann mit 3 Punkten dasteht. Dadurch, dass eben es sehr, sehr schwierige Gegner sind. Da muss man dann eben auch vielleicht noch einen kühlen Kopf bewahren können. Nicht direkt sagen nach 8 Spieltagen, hey, wir sind gerade Letzter, wovon man ja auch gar nicht ausgehen darf an sich, aber mal als Gedankenspiel, hey, wir feuern jetzt sofort unseren Trainer. Ich glaube, das wäre an sich schon der falsche Weg. Nur wenn man jetzt halt einen harten Spielplan hat und vielleicht auch die eine oder andere Niederlage erwartet, besonders auch gegen den HSV, kann ich mir schon vorstellen, dass es da nicht unbedingt auch ein knappes Spiel werden wird, sondern dass der HSV da ordentlich auf Touren kommt, um in diese Saison direkt gut reinzustarten, was sie eigentlich in den letzten Jahren immer getan haben auch, zumindest wenn ich mich richtig erinnere. Zumindest in den ersten Wochen waren sie meistens eigentlich ganz gut drauf. Aber du kannst mir, du guckst ungläubig, verbessere mich, wenn ich mich
irre. Ja, es ging so. Ja gut, letzte Saison haben wir mit einem Sieg gegen Schalke gestartet, aber dafür gab es auch in der ersten Zweitligasaison natürlich direkt die Niederlage gegen Kiel, das 3-0. Das erinnert sich, glaube ich, da erinnert sich jeder dran. Dann gab es in der Folgesaison ein 1-1 gegen Darmstadt. Also es war jetzt nicht so, dass der HSV bekanntermaßen überragend in der Saison gestartet ist. Gut, unter Tune, es ist so bekannt, dass der HSV eine starke Hinrunde spielt und dann in der Rückrunde abschwächt. Das ist klar. Aber so Eröffnungsspiele waren eigentlich nie so unser Ding. Aber offen wir für Verbesserung, sage ich mal.
Aber ich meine, das ist ja an sich schon mal eigentlich ganz cool für den Verein, dass sie halt zu Hause gegen den HSV rein starten die Saison. Ich glaube, das ist auch ein schönes Geschenk an die Fans quasi vom Verein. Klar, der Verein hat damit nicht viel zu tun, aber es ist halt einfach schön, wenn man so eine Zweitliga Rückkehr für so einem schönen Spiel dann im Heimstadion feiern kann.
Ja, ich denke, das wird auch eine volle Hütte. Würde mich wundern, wenn es nicht ausverkauft wird. Ich glaube, auch für mich wird es schwierig, an Karten zu kommen, weil aus HSV-Bubble bekomme ich mit, dass da einige hinwollen, 9-Euro-Ticket und ist jetzt ja nicht so weit von Hamburg entfernt, fährst ja ungefähr 2 Stunden hin, 2,5, 3. Und deswegen, also das wird, glaube ich, ein geiles Spiel und bitte kriege ich Karten. Das ist natürlich das Allerwichtigste.
Ja, in Braunschweig ist natürlich auch schwieriger, Karten zu kriegen als in so größeren Stadion wie Hannover, Düsseldorf, die standardmäßig Probleme haben, überhaupt die ganze Hütte voll zu kriegen. Braunschweig ist da, ich glaube, das Stadion hat knappe 21.000, 22.000 Plätze. Denken wir da wird es eine volle Hütte auf jeden Fall geben.
Gut, dann kommen wir jetzt zu meinem absoluten Lieblingsteam aus der dritten Liga. Und das hat wahrscheinlich sehr viel mit dem Coach zu tun. Und zwar geht es um den klaren Aufsteiger, um die klare Nummer 1 von den drei Aufsteigern. Es geht um den FC Magdeburg. Die sind mit 78 Punkten sehr, sehr souverän aufgestiegen und haben in der vergangenen Saison eine starke Offensivkraft im System von Christian Tietz gezeigt. Sie pressen intensiv, ich gehe auf die Spielweise später genauer ein, aber man erkennt auf jeden Fall, beim Spiel bekommt man die Handschrift von Christian Tietz mit. Christian Tietz, der ihn nicht kennt, Erstliga und Zweitliga erfahren, hat beim HSV oder war der Abstiegstrainer vom Hamburger Sportverein, hat aber damals schon in der ersten Liga richtig geilen Fußball spielen lassen. Da, ich glaube, an das Spiel werden sich auch einige erinnern, die jetzt nicht HSV-Fans sind, an das Spiel gegen Schalke, wo der HSV dann 3-1 gewonnen hat und Schalke war damals, glaube ich, sogar Vizemeister. Und das war einfach eine andere Art und Weise, die man beim HSV vorher nie gesehen hat. Und dann dementsprechend waren auch eigentlich alle sehr positiv gestimmt für die Zweitligasaison und dann für mich immer noch unverständlich, wie man ihn lass es 10 Spieltage sein, nach einem 0-0 gegen Bochum auf Platz 2 stehend oder auf Platz 3 stehend gefeuert hat, nur um dann einen Hannes Wolf zu holen. Andere Story, will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Und finde es auf jeden Fall sehr schade, dass er damals gefeuert wurde. Dann hat Magdeburg es riskiert, ihn in einer Situation geholt, wo sie kurz vorm Abstieg standen, wo es gar nicht gut lief und er hat aus dieser Mannschaft, hat er für mich was Unglaubliches geschafft, gut dritte und zweite Liga, da ist immer alles möglich, aber sie haben in der vorherigen Saison haben sie im Abstiegskampf waren sie sehr involviert und hatten eigentlich richtige Probleme, haben sich dann zum Ende hin gesichert, auch dann souverän gesichert und spielen jetzt so eine starke dritte Liga-Saison und sind dadurch jetzt auch sehr verdient aufgestiegen und ich bin gespannt, was dieser Verein in der zweiten Liga zeigen kann und ich denke, das ist jetzt meine Bold Prediction erstmal, dass die nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben werden.
Ja, also bei Magdeburg haben wir natürlich wieder so das klassische Beispiel, wie auch bei Kaiserslautern oder eben bei Paderborn, knapp dem Abstieg eigentlich entrungen in die vierte Liga. Und da zieht es ja da schon, der ist ja mitten in der Saison gekommen, da sowieso schon total erfolgreich gewesen, seitdem er übernommen hat, eine der besten Drittligamannschaften da gewesen. Und dann eben auch in der Folgesaison jetzt souverän aufgestiegen. Man muss ja sagen, Braunschweig und Kaiserslautern hatten auch noch so eine kleine Gap zwischen ihnen und dem vierten Platz, der dann eben dann nicht aufgestiegen ist. Aber Magdeburg hatte ja auch nochmal deutlich mehr Punkte und war deutlich früher quasi eigentlich als Aufsteiger fest als die anderen beiden. Klar, man muss jetzt natürlich sehen, sie haben einige Leistungsträger verloren. Mit Raphael Obermeier geht der Stammrechtsverteidiger, Tobias Müller Innenverteidiger oder auch Sölert Conte der Rechtsaußen. Drei Stammkräfte, die sie alle drei an den SC Paderborn verlieren. Das ist eigentlich quasi eine halbe SC Paderborn-Folge inzwischen. Ja, aber es ist auf jeden Fall, sind das halt Verluste, die man auch erstmal kompensieren muss. Sie haben viele neue Spieler geholt, das muss man sagen. Sie zum Beispiel mit einem Moel Hanghuri aus der Eredivisie, aus der ersten holländischen Liga, den man ablösefrei verpflichtet hat, aus Groningen. Gnaka aus der Jupiler Pro League aus Belgien ablösefrei verpflichtet. Dann zum Beispiel ein Kaku Talua aus Aue ablösefrei, der sich jetzt erstmal verletzt hat, der wahrscheinlich den Saisonauftakt verpassen wird. Ach ja, sie haben sich auf jeden Fall jetzt mit vielen Spielern, die auch halt ablösefrei gekommen sind, genauso wie die Abgänge, die auch halt ablösefrei waren, haben sich jetzt verstärkt. Man muss natürlich trotzdem erstmal ein bisschen sich dann wieder reinfinden und sehen, ob die neuen Spieler, die besonders aus dem Ausland gekommen sind, die zwar Erstliga-Erfahrung im Ausland haben, aber ob die dann halt in der zweiten Liga und in einer neuen Mannschaft auch so funktionieren. Aber ich gebe dir auf jeden Fall recht, das ist seit Christian Tietz da übernommen hat, attraktiver Fußball, oft ein 4-3-3 mit so zwei offensiven Achtern, die ordentlich Betrieb machen, mit einem Artig, der eine überragende Drittliga-Saison hinter sich hat, mit 40 Scorer-Punkten. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal in der zweiten oder dritten Liga vorgekommen ist, dass ein Spieler so viele Scorer-Punkte gemacht hat und auch sehr ausgeglichen. Ich glaube, er hatte 18, 19, 20 Tore und dann auch 20 Vorlagen im Dreh. Der auch gerade erst sich jetzt verletzt hat mit einer Bänderverletzung, aber denke ich mal zum Saisonauftakt eigentlich wieder da sein sollte, sofern er dann noch nicht gewechselt ist, was aber auch, glaube ich, derzeit gar nicht im Raum steht unbedingt.
Ja, also ich denke, dass da auf jeden Fall ein paar Zweitliga-Vereine ihre Fühler ausgestreckt haben. Ich glaube, nicht nur der Hamburger Sportverein, ich spreche ihn wieder an, aber ich hätte, insbesondere wenn der HSV jetzt den Standard-10er bei ihnen verliert mit Sonny Kittel, der in die USA wechselt, könnte ich mir vorstellen, dass der HSV da mal anklopft und fragt, hey, was wollt ihr eigentlich für ihn haben? Also ich denke, da wird es auf jeden Fall, da kann auf jeden Fall einiges passieren, aber es wird mich auch nicht stark wundern, wenn er sich sagt, okay, ich habe in der zweiten Liga, habe ich noch nicht so oft, habe ich schon mal probiert, aber es hat nicht geklappt. Vielleicht probiere ich jetzt mit Magdeburg, wo es aktuell klappt, wo mir das System Spaß macht, wo ich Bock auf den Fußball habe. Also ich denke, da kann auf jeden Fall einiges noch passieren auf dem Transfermarkt, aber ich würde, wie gesagt, würde es mich nicht wundern, wenn er bleibt. Man muss auf jeden Fall darauf achten, dass sie auch Tatsuya Ito jetzt fest verpflichtet haben aus Belgien. Und ich glaube auch, das ist natürlich ein Lieblingsspieler von Tietz, hat schon unter ihm beim HSV gespielt und auch da geile Partien gespielt und dazu gesorgt, dass er einer meiner Lieblingsspieler ist, auch wenn er jetzt gewechselt ist oder halt nicht mehr beim HSV ist. Und ich denke, auch von dem kann man auch einiges erwarten. Klar, Abschluss ist nicht seine Stärke, aber sein Dribbling ist einfach überragend. Ich habe immer noch das Bild vor Augen, wie er Goretzka austribbelt, wie der ins Leere rutscht. Das ist einfach, ist einfach ein geiler Kicker. Und wenn man jetzt auf die Stürmer sich blickt, muss man festhalten, dass sich Lukas Schuler, der letzte Saison schon zweistellig getroffen hat, sich verletzt hat am Syndesmosebandriss und nun erstmal 11 Wochen in die Reha muss und definitiv zum Saisonstart fehlt und jetzt sehr wahrscheinlich aber auch nicht wechseln wird, denn er hatte Angebote aus Konkurrenten aus der ersten und sogar zweiten Liga. Und ich denke, da wird sich auf jeden Fall, muss da jetzt noch was getan werden auf der Stürmerseite, weil du kannst nicht mit einem kaputten Stürmer in die Saison gehen und hoffen, dass Barış Atik das alles alleine regelt, auch wenn er kein Stürmer ist. Und es wird interessant, was die jetzt da machen. Da gibt es bestimmt einige Kandidaten, die auf dem Zettel stehen. Und man muss einfach hoffen, dass Lukas Schuler so bald wie möglich fit wird und dann im Laufe der Hinrunde dann wahrscheinlich zur Hälfte ungefähr richtig einsteigen kann und dann mal richtig Gas geben kann, bis im November dann die WM-Pause ist.
Genau, also ich glaube, in der Sturmspitze muss noch ein neuer Spieler kommen. Na klar, man kann auch einen Artig da hinstellen und dann zum Beispiel Herrn Kuri auf der linken Seite spielen lassen. Aber ich glaube, dauerhaft darf das nicht unbedingt die Lösung sein. Ist jetzt halt die Frage, ob man irgendwie eine interne Lösung findet aus der Jugend, der dann vielleicht, je nachdem, wie lange Schuler braucht in der Reha, 2-3 Spieltage reingeworfen wird einfach und man schaut, was passiert. Oder ob man da jetzt eine kurzfristige neue Lösung aus externer Seite holt. den man dann natürlich dann aber auch klar machen muss, hey, wenn Schuler zurück ist, ist hier ein offener Konkurrenzkampf, du hast nicht unbedingt deine Position sicher. Das ist auch immer halt so ein Faktor, ob dann ein Spieler überhaupt nach Magdeburg kommen möchte, der vielleicht schon Zweitliga-Erfahrung beispielsweise hat, oder ob der direkt sagt, nee, ich möchte hier unangefochtener Stammspieler sein. Das ist halt auch interessant an Attic, denke ich, dass das eine schöne Feel-Good-Story wäre, wenn er jetzt nochmal ein Jahr dann auf jeden Fall bei Magdeburg mindestens bleibt, sich nochmal in der zweiten Liga beweisen kann, was halt bisher, wie du schon sagtest, nicht so richtig funktioniert hat bei seinen bisherigen Stationen. Also ich denke, es wäre, glaube ich, auch für Magdeburg sehr wichtig, wenn die Mannschaft jetzt noch so gut, wie es geht, zusammenbleibt, nachdem man eben schon diese drei Stammkräfte verloren hatte. Denn sonst, ja, muss man vielleicht auf dem Transfermarkt auf jeden Fall nochmal aktiv werden mit Geld, was man wahrscheinlich halt als Drittliga-Aufsteiger nicht unbedingt locker sitzen hat.
Ja, insbesondere wenn man darauf blickt, dass die alle Leistungsträger eigentlich, glaube ich, auch ablösefrei gegangen sind. Ich glaube, Conte war auch ablösefrei. Da ist nicht viel, viel Geld im Spiel und man muss einfach deren Scouting, wie man sieht, ist jetzt europäisch auf jeden Fall weit und nicht nur auf Deutschland bezogen, was ich relativ gut finde. Und da werden sie bestimmt den ein oder anderen guten Stürmer auf dem Zettel haben. Wenn wir jetzt auf deren Spielsystem nochmal näher eingehen, wie schon bereits angesprochen, die betreiben intensives Pressing, viele Balleroberungen. In der ersten Liga ist das ungefähr vergleichbar mit RB Leipzig. Sie sind zum Beispiel auch enorm stark in der Effektivität des Pressings. Heißt, der Gegner verliert oft den Ball dann im Aufbauspiel und dadurch, wenn dann der FC Magdeburg im Ballbesitz ist, dann ist auf jeden Fall ein Ballbesitzspiel im Plan. Der Club hat den meisten Ballbesitz in der dritten Liga. Und dadurch wirkt es auch so, als hätten sie eine große Raumdominanz und viel Druck auf dem Spielfeld, was ich sehr, sehr, sehr gut finde. Und im Aufbauspiel wird auch manchmal der Torwart mit einbegriffen. Das war auf jeden Fall in der Zeit beim HSV so. Da hatte ein Julian Pollersbeck mit die meisten Ballkontakte in der zweiten Liga, als er noch unter Tietz gespielt hat. Und neben dem hohen Ballbesitz, wie schon bereits erwähnt, haben sie halt auch intensives Pressing. Also ich finde, es ist richtig geiler Fußball und sorgt dafür, dass es immer ein Spektakel ist. Das finde ich interessant, weil ich bin nicht so ein Fan von dem Jose Mourinho Fußball mit ich mauere mich hinten ein und ich gewinne das Spiel 1-0. Das macht keinen Spaß. Und es ist halt sehr interessant, Magdeburg zuzusehen. Sie spielen sehr wenig hohe Bälle, wollen es halt mit diagonalen Seitenverlagerung, wenn überhaupt, machen und sonst ist es einfach kurzes Passspiel. Spieler sollen Fußball spielen können, müssen mit dem Ball umgehen können, müssen die öffnen Lücken sehen, müssen den freien Mann sehen und dadurch wollen sie sich halt vor das Tor kombinieren und dann am besten auf den Top-Stürmer ablegen und der knallt das Ding dann rein.
Also ich stimme dir zu, das ist natürlich auch immer sehr geil, wenn ein Aufsteiger irgendwie seine Spielidee, die sie in der Aufstiegssaison verfolgt haben, auch weiterhin in der neuen Saison verfolgt. Ich finde das immer irgendwie sehr löblich, wenn man da nicht so unbedingt von abweicht, sondern eher so ein bisschen seiner Philosophie folgen möchte. Ist natürlich für einen Aufsteiger immer schwierig, wenn man so ein pressingorientiertes, ballbesitzorientiertes Spiel hat, denn die Mannschaften werden natürlich besser. Auch in der zweiten Liga gibt es eben Mannschaften, die qualitativ deutlich über dem des Drittligastandards sind, die auch mit pressenden Mannschaften viel anders umgehen, die viel ballsicherer sind und dann eben auch so auf Pressing gar nicht so anfällig reagieren, was dann eben zu Problemen führen kann. Wenn dann eine pressingstarke Mannschaft ist, Konteranfälligkeit ist dann immer ein Thema. Deswegen bin ich gespannt, was für einen Ansatz sie wählen, ob sie vielleicht in den ersten Wochen so ein bisschen ruhiger es angehen, ein bisschen defensiver vielleicht auch agieren, um erstmal sich ein bisschen heranzutasten an die Liga, an die neuen Gegner. Oder ob sie einfach direkt weitermachen mit ihrer Philosophie und einfach direkt sagen, so, jo, machen wir das ist unser Spiel, das ziehen wir durch, egal welcher Gegner da kommt, da könnte auch Bayern Dortmund kommen, wir machen das trotzdem weiter. Ist auf jeden Fall sehr interessant. Als erster Gegner Düsseldorf, direkt halt eine spielstarke Mannschaft, die unter Tune letzte Saison dann ordentlichen Auftrieb hatte. Das wird auf jeden Fall interessant. Aber auch im Heimspiel, das ist halt sehr cool, dass alle drei Aufsteiger eigentlich direkt am ersten Spieltag ein Heimspiel haben.
Ja, es ist das Duell der Ex-HSV-Trainer auf jeden Fall. Ich muss dir nicht widersprechen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass der Magdeburg seinen Schuh runterspielen wird. Also die werden definitiv bei dem Fußball bleiben, den sie jetzt spielen. Und das passt, glaube ich, auch zur zweiten Liga, weil es viele Teams gibt, die sich hinten einmauern und über Konter dann kommen wollen. Ich nenne zum Beispiel Holstein Kiel. Es ist in der letzten Saison aufgefallen und generell so ein Braunschweig wird sich auf jeden Fall hinten einmauern. Und ich glaube, durch dieses wollt oder durch diese, dass sie den Ball unbedingt wo haben wollen, kann das, glaube ich, gut, sehr gut enden für Magdeburg. Und ich, wie ich es bereits angewähnt habe, es würde mich wundern, wenn sie im Abstiegskampf involviert sind. Aber es ist nur eine Prediction, das kann sich natürlich ziemlich ändern. Und ich glaube auch Düsseldorf, wie du schon gesagt hast, als Heimspiel zu Beginn der Saison, es passt einfach. Es ist ein schönes Spiel. Sie können sehen, wo sie sind. Wir sprechen es immer wieder an. Wir wiederholen uns gefühlt bei den drei Spielen. Aber es ist auf jeden Fall ein Gradmesser. Düsseldorf auch wird im Aufstiegskampf wahrscheinlich involviert sein, wenn sie so weiterspielen wie in der Rückrunde. Und es wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein. Es kann sein, dass Düsseldorf das komplett dominiert und gewinnt. Düsseldorf ist nicht so eine Mannschaft, die ich sehen werde, dass sie sich hinten einbunkern, sondern die wollen auch mitspielen, wollen auch Ballbesitzfußball spielen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt. Das Interessante an Tune ist ja, dass er auf den Gegner schaut, gegen den sie spielen. Er hat jetzt nicht seine eigene Taktik, die er komplett runterspielt wie ein Christian Tietz, sondern er passt sich dem Gegner an. Deswegen bin ich gespannt auf dieses Spiel, wie es die Taktikanalyse danach aussieht, und hoffe oder freue mich einfach auf ein geiles Fußballspiel.
Also ich gehe bei deiner Prediction nicht ganz so euphorisch mit, würde ich sagen. Ich schätze Magdeburg auch als die beste Mannschaft von den drei Aufsteigern ein. Da gehe ich auf jeden Fall mit. Und ich glaube auch, dass sie besser sind als ein, zwei Zweitligisten. Das sehe ich bei Kaiserslautern und Braunschweig bisher noch nicht. Aber Magdeburg sehe ich eigentlich auf jeden Fall auf dem Level oder vielleicht sogar ein Ticken besser als Mannschaften wie beispielsweise Regensburg. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Magdeburg nicht unbedingt nach den ersten 10 Spieltagen auf dem 17., 18. Platz steht, aber ich glaube, sie werden über die Saison immer mal wieder im Abstiegskampf stecken und ich glaube am Ende nicht, dass sie absteigen. Gut, das kann man es jetzt einfach zu sagen, aber als Prediction ja, ich glaube auch nicht, dass sie absteigen, aber es würde mich auch nicht wundern, wenn sie am Ende in der Relegation zum Beispiel stecken. Denn wie schon gesagt, ich bin noch nicht so ganz konform mit dieser, ja, wir ziehen unser Spiel durch. Ich würde da erstmal eigentlich die ersten paar Wochen abwarten, wie wirklich die Mannschaften darauf reagieren. Aber ich stimme dir zu, es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Mannschaft. Und ich traue ihnen auf jeden Fall auch zu, dass sie den einen oder anderen großen Verein auf jeden Fall auch ärgern können. Und mich würde es auch nicht wundern, wenn sie am Ende auf dem 11. Platz sicher den Klassenerhalt schaffen. Also bei Magdeburg bin ich auf jeden Fall auch am optimistischsten, was die drei Aufsteiger angeht.
Ja, definitiv. Also auch wie bereits angesprochen, eine Wundertüte, diese zweite Liga. Und generell gesprochen ist es, glaube ich, interessant anzusehen, was das mit sich alles bringt. Und wenn wir jetzt auf die nahe Zukunft bis hin zur Bundesliga, zweiten Bundesliga-Saison, bis zum Saisonstart schauen, werden wir uns jetzt in den nächsten beiden Folgen also in der nächsten Folge geht es um die untere Tabellenhälfte, heißt Plätze 10 bis 15 werden wir da thematisieren von der letzten Saison. Dann in der Woche darauf geht es um die Vereine der oberen Tabellenhälfte, heißt Platz 4 und bis Platz 9. Und dann in der Folge vor dem Start der zweiten Liga werden wir uns auf die Top 3 Vereine beziehen, dementsprechend dem HSV, der in der Relegation gescheitert ist, und den beiden Absteigern mit Greuther Fürth und Arminia Bielefeld. Und wir werden natürlich eine kleine Prediction abgeben, unsere Hot Takes, was wir denken, was die Saison passieren wird, damit wir uns natürlich am Ende der Saison im Mai dann wieder ärgern können, und weil wir wieder alles daneben getippt haben. Und ich freue mich auf diese Saison. Es ist eine sehr ausgeglichene Saison, und ich denke, bis auf vielleicht spreche ich aus Fanbrille, da musst du mich vielleicht korrigieren. Gibt es keinen wirklichen Favoriten außer den HSV? Es gibt keine wirklichen Schwergewichte, mit Bielefeld und Fürth kommen auch keine Schwergewichte runter, wie es letztes Jahr der Fall war mit Schalke und Bremen. Von daher bin ich gespannt, und ich glaube, steckt viel drin, und es wird wieder, zweite Liga wird wieder ein Spektakel im Abstiegskampf, im Ausstiegskampf. Ich bleibe gespannt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, man kann jetzt noch gar nicht so richtig sagen, welche Vereine am Ende fest aufsteigen, absteigen, denn es gibt halt immer Gruppen jetzt für eine neue Saison von 6, 7 Vereinen, die irgendwie in beide, in den Aufstiegskampf und in den Abstiegskampf irgendwie eingreifen können. Besonders beim Aufstiegskampf, du hast es angesprochen. Ja, der HSV, wenn man jetzt einen Verein nennen müsste, wäre es auch mein Tipp als Aufsteiger. Aber da hat man eben mit Vereinen wie Düsseldorf, Hannover, Bielefeld, die vielleicht auch ja, besser aufgestellt sind als Fürth, glaube ich. Nürnberg, Darmstadt, muss man natürlich schauen, ob die irgendwie Leistungen aus der Vorsaison wiederholt werden können. Aber das sind alles Mannschaften, wo es mich nicht wundern würde, wenn wir hier im April sitzen und die sind fest im Aufstiegskampf irgendwie. Also genau das gleiche eben im Abstiegskampf kann man jetzt auch eigentlich 10 Vereine nennen, wo es mich einfach wirklich nicht wundern würde, wenn die im Mai auf dem 16., 17. Platz dann stehen. Also Vorfreude ist auf jeden Fall da. Immer wieder größer die Vorfreude auf die zweite Liga als auf die erste, weil eben es einfach nicht vorherzusagen ist. So viele Wundertüten an Vereinen, die man nicht irgendwie so richtig predikten kann. Viele Veränderungen, viele neue Trainer haben oft. Ich hab Bock.
So, das ist doch ein schönes Schlusswort. Wenn beide Bock auf die neue Saison haben, dann danken wir euch fürs Zuhören und schaltet auch nächste Woche wieder ein zur zweiten Folge. Macht's gut. Ciao.
Ciao.